Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin auf superlevel.de und heute Morgen habe ich einen Gast am Start und zwar den guten Tim. Guten Morgen.
Morgen.
Hi, grüß dich. Und du warst bisher noch nicht zu Gast, deswegen würde ich dich bitten, vielleicht ein paar Worte zu dir zu sagen.
Ja, okay. Also ich war noch nicht zu Gast und ich muss auch gestehen, dass ich den Podcast noch nicht kannte. Aber ja, das ändert sich ja jetzt. Gut, also ja, ich bin der Tim und ich bin auf der Seite jpgames.de tätig als Redakteur oder Review-Schreiber größtenteils.
Mhm. Und JP Games, jetzt muss ich sagen, habe ich vorher noch nicht gekannt. Siehst du, so gleichen wir uns aus. Und ich war direkt erstmal als Liebhaber japanischer Spiele, ich spiele die doch insgesamt sehr gerne, schon ziemlich geflasht, was ihr für eine schöne Seite aufgebaut habt. Und zwar ist das eine Seite, die sich komplett nur mit japanischen Spielen beschäftigt, also Rollenspiele einfach quer durch die ganze Bank durch, Rollenspiele, Actionspiele und so weiter und so fort. Mhm. Und ihr habt ja schon ein ziemlich beachtliches Portfolio an Texten und so schon da.
Ja, mittlerweile ist die Seite auch schon 10 Jahre alt.
Boah.
Und die hat damals halt als Final Fantasy Fanseite begonnen. Da kam, glaube ich, Final Fantasy 12 raus und da war ich noch gar nicht auf der Seite. Da war das rein Final Fantasy 12 News und Tipps und Tricks und was weiß ich noch alles. Und das hat sich dann nach und nach irgendwie immer weiterentwickelt. Und jetzt decken wir eigentlich so gut wie alles große Japanische ab. Genau. Wir haben auch zeitweise größere West-Titel, sage ich mal, im Angebot.
Mhm. Aber ich sehe hier, also ich gehe jetzt mal so quer durch. Ich habe natürlich so Sachen wie Project X Zone oder Bugs vs. Tanks und so drin, aber auch so Titel wie Deadly Premonition und so. Mhm. Also ist jetzt die Leute, die jetzt sagen, Japan-Spiele sind doch nur diese Anime-Dinger, stimmt ja so nicht. Also es gibt ja auch, also auch Luigi's Mansion zum Beispiel, viele da drunter oder so. Aber halt dann auch so wie Titel wie Atelier Ayesha oder so.
Ja, genau. Also es sind natürlich auch größtenteils diese Anime-Spiele und alles. Es ist auch so, was die Masse eigentlich davon denkt, das stimmt schon eigentlich, aber man muss auch bedenken, dass es so ein Mario oder sowas auch halt japanisch ist oder ein Pikmin, was jetzt rausgekommen ist auf der Wii U.
Stimmt, ja.
Das sind ja so Sachen, die man jetzt nicht, also die normalen Spieler, die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mal ein Partyspiel spielen auf der Wii oder sowas, die jetzt nicht denken würden, oh, das ist ein Spiel aus Japan.
Mhm. Und ich sehe, ihr habt einen Mockcast.
Ja, genau.
Das ist ein kleiner Audio-Podcast?
Genau, ja, das ist so eine Art kleiner Podcast, wo wir größtenteils halt die News nochmal zusammenfassen. Das kommt monatlich eigentlich.
Mhm.
Also sporadisch monatlich. Kann auch mal vorkommen, dass es zweimonatlich kommt oder so. Oder zu größeren Events halt so ein Special. Da werden halt die News beredet und meistens ist dann irgendjemand aus der Community oder aus dem Team halt zu Gast und da wird dann über ein bestimmtes Thema nochmal geredet.
Sehr schön. Gefällt mir echt gut. Also, liebe Freunde, wenn euch das interessiert, jpgames.de, ich verlinke es auch noch mal im Blog, unbedingt Besuch wert, wenn euch das Thema interessiert. Und ich habe dich eingeladen als jemand mit Expertise. Und zwar geht es heute um das japanische Rollenspiel Time and Eternity. Das ist jüngst in Europa erschienen. Was ich so jetzt nicht geglaubt hätte, weil das ja eigentlich schon eher so ein Nischentitel ist, wenn man so möchte. Aber in letzter Zeit erfreuen wir uns schon über so ein paar Titel, die hier rauskommen. Also die Atelier-Reihe hatte ich vorhin kurz erwähnt. Da wundert mich auch, dass die auch in Europa rauskommt. Oder Hyperdimension Neptunia wäre zum Beispiel auch so ein Kandidat, wenn man jetzt nicht unbedingt gedacht hätte, dass es in ein paar Regionen rauskommt. Und Time and Eternity ist ein Spiel. Jetzt lass mich nicht lügen, ich bin da jetzt nicht so 100% drin in der Szene, aber das war ein Spiel, das wurde heiß erwartet und dann am Ende war es doch ein bisschen enttäuschend, oder?
Ja, also als damals die Ankündigung halt kam, ja, da gab es auch nicht so viele Infos drüber. Man wusste halt nur, dass es irgendwie so eine Anime-Optik sein sollte mit 3D-Hintergründen und halt diese 2D-Anime gezeichneten Sachen halt in Bewegung da für den Spieler zu steuern. Das ist eigentlich was ganz Interessantes, was man eigentlich so nicht findet. Also, aber dann hat sich dann später irgendwie herausgestellt, dass es irgendwie dann nicht so toll ist. Und als es irgendwie in Japan dann rauskam, letztes Jahr, glaube ich sogar, das ist echt nicht so lange her, da hat es auch irgendwie einen Preis bekommen als schlechtestes Spiel des Jahres oder sowas. Und keine Ahnung. Dann sind halt natürlich auch die ganzen Fans, sagen wir mal, auch irgendwie dann irgendwie zurückgetreten von dem Ganzen.
Mhm.
Aber man konnte sich trotzdem irgendwie nicht wirklich ein Bild davon machen.
Das stimmt, das ist eigentlich sehr schade. Also ich habe es eingelegt, völlig ahnungslos, ohne irgendwie einen Plan zu haben. Ich habe wirklich nichts darüber gewusst, aber bei jedem japanischen Spiel gucke ich zumindest mal rein, weil ich die, insgesamt habe ich immer sehr gute Erfahrungen mit japanischen Rollenspielen und wollte dem dann halt auch eine Chance geben, ohne mich da vorher irgendwie beeinflussen zu lassen durch Reviews und so. Und der erste Eindruck ist eigentlich gar nicht schlecht, denn es ist ja so, dass es tatsächlich alles in diesen handgezeichneten Anime-Stil und also schon so an die ganz typischen Animationssachen, die man so von Serien kennt, ne? Also es ist ganz in Ordnung. Es fängt irgendwie an mit so einem Kaffeekranz oder so.
Ja, genau.
Und es ist erstmal ziemlich harmlos, ne? Es sind irgendwie vier Mädels und da gibt es zwei, die heiraten wollen. Der Verlobte sitzt dann auch mit am Tisch und so. Und was mir jetzt persönlich am Anfang ganz gut gefallen hat. Also ich finde dieser lockere Umgangston und so weiter ist okay, ist so dieser spezielle Anime-Humor. Aber was ich cool finde ist, die wollen heiraten und dann passiert etwas Schlimmes, der Verlobte wird getötet, weil irgendwelche Assassinen oder so auftauchen und machen ihn platt. Und so. Was
total abstrus ist.
Ja. Was ziemlich abstrus. Aber cool ist, dass dann die Frau dann sagt, so, nee, so nicht. Die haut auf den Tisch, sagt, so geht das nicht, Freunde. Und nimmt die Sache dann selbst in die Hand. Und wie diese Geschlechterrollen dann getauscht werden, dieses typische Damsel in Distress-mäßige oder dass die Frau dann halt geopfert wird, das wird dann einfach komplett umgedreht. Und die Frau ist tatsächlich jetzt diejenige, die die Züge in die Hand nimmt. Und das fand ich direkt cool.
Okay. Ja, das ist natürlich auch eine Sache, klar, natürlich. Das hat man auch selten, dass die Frau dann in die führende Rolle tritt. Mhm. Das ist klar. Aber das Witzige ist ja, dass man am Anfang ja auswählen kann, wie der Held heißt.
Ja.
Und irgendwie 10 Minuten später ist der tot.
Ja. Das ist total seltsam. Das ist total seltsam. Aber ja, und deswegen hatte ich eigentlich einen guten Start. Und als ich dann immer weiter gespielt habe, so 6-8 Stunden später, dachte ich so, okay, jetzt verstehe ich so langsam, warum die Leute so kritisch damit umgehen. Denn das Spiel hat wesentliche Probleme. Wo sollen wir anfangen, Tim? Wo sollen wir anfangen?
Ja, wo soll man anfangen?
Sollen wir mit dem Spiel mal anfangen? Sollen wir kurz das Spiel beschreiben?
Ja, also ich versuch's mal. Also, ja. Wie gesagt, ich will das auch nicht groß spoilern, aber man weiß ja eigentlich grob, worum es geht. Also Der Held wird halt bei der Hochzeit getötet. Mhm. Und die Braut, sagen wir mal, kämpft dann gegen diese Angreifer und reist dann irgendwie in die Zeit zurück. Durch irgendwelche Umstände, keine Ahnung. Das ist alles irgendwie bekannt bei denen, aber für den Spieler irgendwie nicht so.
Ja.
Und obendrein hat sie dann noch ein alter Ego in sich drin. Also sie selber mit blonden Haaren. Mhm. Die irgendwie dann den harten männlichen Part irgendwie übernehmen sollte. Also sie selber, die Toki heißt sie, ist die sanfte weibliche Figur. Und dann gibt's die Thor, das ist ihr alter Ego und das ist dann der Gegensatz eigentlich. Mhm. Und die sind in einem Körper zusammen verbunden, können sich dann irgendwie willkürlich wechseln und reisen natürlich durch die Zeit, als wenn es selbstverständlich wäre.
Genau.
Gut. Also sie reisen zurück und wollen halt diese Assassinen davon abhalten, dass die Hochzeit crashen, sagen wir mal. Ja. Und dann treffen sie die auch halt und die wissen halt nichts davon. Dann geht's halt immer so weiter. Muss die ganzen Assassinen-Bosse da abklappern und die wissen alle nichts und ja.
Schon ziemlich, ziemlich verwirrend, die Geschichte. Und sie kommt am Anfang auch nicht so richtig in Fahrt.
Ne? Also nee, das dauert auch sehr lange, finde ich. Also ich hatte irgendwie, es gibt, glaube ich, 4 Kapitel oder weiß ich nicht genau. So den Dreh, 4 oder 5 Kapitel. Und erst am 3. Kapitel macht es irgendwie ein bisschen Sinn, dass man irgendwie so einen kompletten roten Faden findet. Vorher ist es eigentlich nur so ein, ja, wir machen einfach mal so und so und gucken, was auf uns passiert, auf uns zukommt, so nach dem Motto.
Ja, ja. Ich vermute, es liegt daran, dass das Spiel versucht, einen sehr lockeren, leichten Ton beizubehalten. Also die Stimmung ist insgesamt nicht düster oder so.
Nee.
Also man hat jetzt nicht so ein melancholisches, trauriges Werk wie The Last Story vor Augen, sondern es ist eher so dieses locker, leichte, fluffig, lustige Wie dieser, es gibt ja auch schon, ich weiß nicht, wie man diese Richtung nennt, aber es gibt ja auch Anime-Serien, die das auch ganz ähnlich fahren. Also die halt wirklich so wie so eine Berieselung funktionieren. Ja, und genau. Der rote Faden ist eigentlich gar nicht so präsent. Also wird eigentlich nur als Aufhänger dazu benutzt, um viele lustige Fanservice-Witzchen irgendwie einzubauen. Und Fanservice ist jetzt hier bei Time and Eternity jetzt nicht das Thema so groß, aber ist es halt insgesamt einfach alles sehr locker und sehr, sehr wie soll man sagen, sehr luftig und leicht so. Und es fällt halt insgesamt ein bisschen schwer, da eine so ein bisschen eine Ernsthaftigkeit auch rauszumachen. Man hat da schon manchmal so fast so ein bisschen den Eindruck, das interessiert die Leute eigentlich gar nicht so richtig.
Ja, genau. Ja. Es ist auch, wenn der Hauptcharakter, also die Charakterin dann mit ihren Freundinnen da wieder in ihrem Kaffeekranz da sitzt und dann über die Geschehnisse berichtet, dann sind die auch irgendwie gar nicht darüber überrascht, was da passiert ist und so. Oder wenn man irgendwas erfährt, ja, hallo, ich habe hier ein alter Ego in mir drin.
Ja.
Und dann meinen die so, oh, ja, okay, ist
ja
super.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja, ich verstehe, was du meinst mit den Anime-Serien, die recht locker, flockig das Leben erzählen und alles. Aber das ist ja auch, ich erwarte ja auch gar keine ernsthafte, tiefgründige Story bei diesem Spiel. Oder was, weiß ich nicht, was Dramatisches oder sowas. Sondern man muss irgendwie wissen, warum man dieses Spiel spielt. Das ist so ein leichtes, flockiges, locker flockiges Story-Gebündel, das funktioniert irgendwie nicht in einem Spiel, finde ich.
Ja, das stimmt. Also irgendwie, also vor allen Dingen, weil der Aufhänger ist ja auch, es ist ja eigentlich ein ernster Aufhänger, wenn der Bräutigam stirbt.
Ja.
Dann ist das scheiße. So. Und es ist ja auch eine tolle Sache, dass sie dann loszieht und das ändern möchte im Zeitstrang. Aber du kriegst nie das Gefühl für Relevanz. So. Also es gibt am Anfang so einen kleinen Moment von Traurigkeit und dann ist alles plötzlich wieder alles Larifari. Und man nimmt das, hat das Gefühl, niemand nimmt das wirklich richtig ernst, was da los ist. Ja. Und erst so, also ich spüre es gerade so ein bisschen in diesen 6 Stunden, ich bin jetzt gerade in Kapitel 3 und ich spüre jetzt gerade so, okay, jetzt zieht's ein bisschen an, jetzt kommt ein bisschen mehr Drama mit rein, aber es ist zu lange. Du musst sehr viel Zeit damit verbringen, erstmal am Anfang dir diesen Blödsinn anzuhören. So. Und es ist eine Menge Blödsinn. Also es ist vor allen Dingen, sind die Charaktere ja auch nicht so interessant. Also einige sind wirklich sehr nervig. Einige sind super, super naiv. Da gibt es irgendwie so ein Mädel, die ständig hinfällt und super tollpatschig ist und so. Und das ist auch wieder so ein...
Diese Stereotypen-Charaktere, die eigentlich ständig vorkommen.
Das ist super schade. Also ich will nicht sagen, dass man... Also wenn man das erwartet und wenn man das gut findet, dann ist es gut gemacht, weil es genau diese Klischees trifft. Ne? Wenn man das jetzt spielen will, sowas, dann ist es gut. Aber ich finde, für so ein Spiel, was eigentlich das Potenzial hätte, mehr zu machen... Es ist halt einfach ein bisschen schade, so irgendwie, weil man denkt sich ja, es geht nicht darum, dass da keine Liebe in diesen Charakteren drinsteckt, weil die sind schön gezeichnet, das ist alles gut designt und so. Also Art Design gefällt mir persönlich ziemlich gut, aber sie haben halt einfach nicht mehr als diese Klischees so. Und man kann halt wirklich in den Dialogen auch schon immer voraussagen, was sie als nächstes sagen wollen.
Genau, ja, da hast du recht. Ja.
Das ist super schade. Und das wäre aber alles gar nicht so schlimm. Das wäre aber alles gar nicht so schlimm, wenn das Spiel nicht wirklich unter einer Wiederholungskrankheit leiden würde.
Ja, also nicht nur von der Story, die sich ständig wiederholt, wenn man da jetzt irgendwie nichts spoilern muss, sondern auch, keine Ahnung, allgemein. Die Kämpfe wiederholen sich, die Gegner wiederholen sich, die Charaktere wiederholen sich. Diese ganzen Leute, die man anspricht für Nebenquests, das sind irgendwie 2, 3 Sprites, die benutzt werden. Also das war's dann auch schon. Die labern auch immer dasselbe und man muss auch immer dasselbe machen.
Ah, ja, das ist so schade. Also Gegnervielfalt, ne? Gegnervielfalt ist auch so ein Ding. Also das Kampfsystem ist ja so eine, ist ja eigentlich so eine Echtzeitgeschichte, ne? Also man bewegt die Figur dann schon selbstständig in Echtzeit und so weiter. Und mir persönlich gefällt das immer ganz gut, weil dann, also was ich nicht so mag an Rollenspielen, sind diese Zufallskampfdinger. Also dass man irgendwo hinläuft und nicht so wirklich sehen kann, was los ist. Und wenn man dann sich auch dann danach noch durch irgendwelche Menüs klicken muss und nicht so wirklich eine direkte Kontrolle über die Figur hat. Ich finde aber jetzt hier bei Time and Eternity, so von der Theorie und so wie es jetzt theoretisch gemacht ist, finde ich es eigentlich gut. Aber es mangelt so ein bisschen an der Ausführung, weil also direkte Kontrolle finde ich super. Aber die Figur reagiert nicht richtig auf meine Eingaben.
Ja, genau. Das ist eigentlich das komplette, also das größte Problem, was dieses Spiel hat. Diese technische Umsetzung, die irgendwie vollkommen daneben geraten ist. Also, man drückt irgendwas und ein Bruchteil später wird das erst ausgeführt. Das kann eigentlich gar nicht sein, sowas.
Das ist total seltsam.
Weil es überhaupt nicht aufwendig ist eigentlich.
Nee,
wenn man
sich
andere Spiele ansieht.
Es sieht aus wie so ein hochpoliertes PlayStation 1 Spiel, ne?
Ja, theoretisch, ja. Ich würde sogar fast schon N64 sagen.
Ja. Es ist wirklich, also es klingt wirklich böse, wenn man das so sagt, aber also rein technisch, also die Technik funktioniert so, dass man diese, wie du hast eingangs erwähnt, diese 2D-Sprites hat, ne? Die aber alle ziemlich Daumenkinomäßig animiert sind, also sehr
ja,
wenig.
Das ist auch sehr schade, ja.
Sehr wenig Animationsphasen. Gar kein Vergleich zu BlazBlue oder so, ne? Zum Beispiel, was ja wirklich dieses Prügelspiel, was ja auch diese 2D-handgezeichnete Technik verwendet und so, aber absolut fantastisch aussieht, weil diese Animationen super fluffig und hochwertig sind und so. Aber hier hast du das Gefühl, du steuerst wirklich ein Daumenkino. Und es sieht auch von der Perspektive extrem merkwürdig aus, wenn diese 2D-Figuren sich so durch so eine 3D-Welt bewegen. Die
ja.
Auch seltsam.
Ja, okay, das sieht echt ein bisschen komisch aufgesetzt aus. Ne? Das ist echt das Problem. Aber das könnte man vielleicht noch so akzeptieren, halt, wenn die 3D-Welt auch ein bisschen was mehr zu bieten hätte. Also die ist echt, da ist ja gar nichts eigentlich.
Das Problem ist, dass die 3D-Welt so detailarm aussieht. Also die Figuren selber sind in ihrem Anime-Stil schön gemacht, also schön schattiert und eigentlich schön designt, von den Bewegungen jetzt mal abgesehen, weil die so abgehackt sind, aber sehen eigentlich gut aus. Aber die 3D-Welt wird dem nicht gerecht, weil sie einfach viel zu detailarm ist, finde ich.
Ja, genau. Man hat auch später Charaktere, die auftreten, die sind irgendwie total pixelig ins Bild gesetzt. Und das fand ich auch sehr, sehr seltsam. Also wenn man die anderen Charaktere sieht, wie die halt die Protagonistin, die herumläuft, und dann kommt dann auf einmal so ein Drache, der da irgendwie pixelig in der Gegend rumhängt. Das kann eigentlich gar nicht sein.
Das ist super schade.
Das Schlimmste fand ich eigentlich bei den Gesprächen oder bei den Sequenzen halt, wenn die miteinander reden. Also da hätte man ja eigentlich einfach nur einen Film laufen lassen müssen. Aber nein, man macht diese Standbilder. Diese Standbilder, die nehmen komplett die Atmosphäre aus diesem Gespräch raus, finde ich. Da kommt dieser eine Charakter zum Beispiel rein und fällt hin, angeblich. Man hört aber nichts. Und die Figur hängt irgendwie so halb in der Luft und landet dann und stellt sich dann wieder auf in drei Bildern.
Ja.
Also man findet da irgendwie nicht rein. Also.
Ja, das ist echt schade. Und also ich fände, also die Technik fände ich persönlich nicht so dramatisch, wenn die Geschichte stimmen würde. Denn also ich konnte mich persönlich dran gewöhnen, an diesen visuellen Stil und so weiter. Ich könnte sagen, okay, das sieht aus wie ein Spiel, das vor ein paar Jahren rausgekommen ist, nur aufpoliert. Okay, kann ich mitleben, weil es gibt ähnliche Spiele, also Hyper Dimension Neptunia zum Beispiel oder so, oder meinetwegen auch die Atelier-Spiele, die sind also schon technisch ein bisschen besser, aber halt jetzt auch nicht so mega berühmt irgendwie so. Also sie leben jetzt nicht so von ihrer technischen Aufmachung, aber haben dafür halt eben Witz oder irgendwie einen besonderen Kniff irgendwie in der Geschichte oder in der Spielmechanik, das sich dann zum Spielen hält irgendwie so.
Ja, also stimmt, klar. Ich bin auch nicht so der Spieler, der jetzt irgendwie Riesenwert auf Grafik oder sonst was legt, aber ich meine, wir sind hier auf der PS3, haben wir das Spiel. Und da erwartet man, dass das flüssig funktioniert zum Beispiel. Also man kann ja nicht irgendwie im Spielverlauf dann gehindert werden, nur weil irgendwelche technischen Fehler davor liegen oder so.
Ja,
das finde ich eigentlich sehr schade. Und von der Story her halt ist kaum Motivation vorhanden, dass man das Spiel weiterspielt. Oder
so. Und das, obwohl der Start so gut ist. Ich finde das wirklich cool, dass man jetzt die, also sie ist ja Prinzessin quasi oder so, ne? Irgendwie.
Ja, genau.
Und du bist die Prinzessin, ziehst los und willst den Prinzen. Geil. Das ist eine coole Idee. Will ich mehr haben. Und ich glaube auch sogar, dass ich habe mal irgendwie ein Interview gelesen von dem, der es designt hat, und der sagte auch, ja, ich wollte das gerne mal umdrehen und gerne mehr. bitte mach das nächste Mal ein Spiel, vielleicht ein bisschen besser, aber mit derselben Prämisse. Also ich meine, und eigentlich mir fällt ja schon fast gar nichts mehr ein. Es ist einfach nur schade. Es ist einfach nur, es ärgert mich ein bisschen. Ich will dieses Spiel wirklich mögen. Ich will es wirklich, also ich bin immer sehr, also ich bin sehr positiv aufgeschlossen zu neuen Ideen und sowas alles. Und mich stört es auch gar nicht, wenn man technisch neue Sachen ausprobiert. Aber es ist einfach schade, dass es so auf halber Strecke einfach stehen bleibt. Und es ist, also viele Kritiker sagen, es ist eines der schlechtesten RPGs dieser Generation.
Ja, ich glaube, das liegt auch wirklich größtenteils halt erstmal an der Motivation von der Story, die nicht vorhanden ist. Und diese Enttäuschung, die man halt hat dann später schon.
Ja.
Wenn man, es fängt recht vielversprechend an, das stimmt schon. Also, klar, hast du recht. Der Held stirbt und man übernimmt auch einmal die Rolle von jemand anderes und muss ihn retten halt. Ne?
Ja, das ist großartig. Naja, würdest du sagen, würdest es irgendwem empfehlen? Gibt es irgendeine Gruppe von Spielern, wo du sagen würdest, schaut euch Time of Eternity trotz der zahlreichen Menge vielleicht trotzdem mal an?
Oh, das ist schwer zu sagen. Und du hast vorhin gesagt, dass Fanservice nicht so das Thema ist, aber da gibt es einige kleinere Fanservice-Geschichten schon halt, ne?
Ach echt?
Die sind zwar nicht so, weiß ich nicht, die sind jetzt nicht so heiß, dass man sich die irgendwie anschauen müsste, aber da gibt es bestimmt einige Leute, die vielleicht Interesse daran hätten. Wobei ich auch die Dialoge dann dazu, die mit diesen leicht Fanservice angehauchten Themen nicht so besonders toll finde, ehrlich gesagt.
Nee, die Dialoge sind echt nicht, sind allgemein nicht gut.
Ja. Ich weiß nicht, ob es, ich würde es eigentlich nicht empfehlen, ehrlich gesagt.
Ja.
Es ist wirklich, es ist einfach schlecht umgesetzt. Und weiß ich nicht, wenn man sich da durchquält halt nach ein paar Stunden, dann kriegt man halt nochmal diesen Anstoß, ja, okay, ich bring's dann doch mal zu Ende oder so. Aber irgendwie, man hat irgendwie nichts davon, ich weiß nicht.
Ich gehe mit der Überzeugung durch die Spielewelt, dass jedes Spiel für irgendwen immer gemacht ist.
Okay.
Und ich glaube, die Zielgruppe für Time and Eternity gibt's. Und ich glaube wirklich, das sind die Leute, die auch die besagten Animes unterhaltsam finden. Also die einfach eine Art von Beschäftigungstherapie brauchen, die sich gar nicht so kompliziert mit melancholischen Geschichten, mit tiefgründigen Geschichten, mit traurigen Geschichten, mit düsteren Geschichten, mit besonders lustigen Geschichten, mit besonders herzerwärmenden Geschichten auseinandersetzen wollen, die einfach nur zufrieden sind, wenn es ein Anime-Stil ist, wo man sich ein Stück weit reinprojizieren kann und wo man sich Stück für Stück einfach mal eine Stunde pro Tag beschäftigt. Ich glaube, für die Leute könnte Time and Eternity was sein. Es gibt 1000 bessere Spieler, keine Frage. Aber ich glaube, dass Menschen, die ganz genau wissen, auf was für einen Anspruch sie sich da einlassen, dass die schon ein bisschen Spaß damit haben werden irgendwo. Weil das Spiel hat Probleme und man hat so viele Rollenspiele jetzt mittlerweile gesehen, die so viele andere tolle, gute Ideen ausprobieren und auch im Art-Design viel, viel gewagter sind. Aber ich glaube, so eine kleine, 1% große Zielgruppe gibt's. Und die, also wenn ich würde fast sagen, wenn man sich wirklich angesprochen fühlt davon und wenn man mal auf YouTube ein paar Videos dazu anguckt und danach immer noch denkt, okay, ich finde das jetzt gar nicht so schlecht, ich würde es gerne mal ausprobieren, dann kann man es durchaus mal riskieren.
Ja.
Ich glaube schon. Also, weil ich denke schon, dass Time and Eternity trotz aller Kritik auch immer noch Fans haben wird, weil ich glaube, weil es ist ja immer noch ein Riesenunterschied zu richtig, richtig, richtig schlechten Spielen. Es ist halt einfach nur eine sehr große Enttäuschung, finde ich. Und das
ja, finde ich auch. Zumal Time and Eternity auch ein paar Sachen hat, die eigentlich gut sind, die aber halt schlecht umgesetzt sind wieder.
Ja.
Man hat im Kampfsystem zum Beispiel auch die Möglichkeit mit diesen elementaren Angriffen zum Beispiel, die sogar viel mehr bringen eigentlich als die normalen Angriffe, zu agieren. Aber man kann halt im Kampf halt nichts wechseln, muss vorher alles wissen, wie die Gegner, die man eben nicht sieht, vorher,
ja,
wie die Gegner auf irgendwas reagieren. Das bringt halt einfach nichts. Oder später im Lauf gibt es dann halt noch Zauber, die einfach, weiß ich nicht, 100-mal mehr Schaden anrichten als normale Angriffe. Wozu soll man da normal angreifen?
Ja, Also an sich komplexe Systeme auch eingebaut in den Kampf. Ne? Also es ist ja auch cool, dass man im Prinzip immer zwei Personen spielt. Übrigens auch keine Party oder so, man spielt immer nur die eine Hauptfigur. Genau, ja. Beziehungsweise die zwei Mädels, die mit den zwei Persönlichkeiten. Und es hat im Prinzip ja auch einen komplexen Reiter an Kampfmöglichkeiten. Man kann auch beide Charaktere sehr speziell auf bestimmte Fähigkeiten aufrüsten. Potenziell ist das nicht interessant, aber es wird halt wirklich nicht so richtig genutzt. Und das ist einfach
immer schade. Das Feld hatte wieder auf Flach.
Time in
aber okay, du hast recht. Eine Gruppe, die dieses Spiel irgendwie interessiert, wird es auf jeden Fall geben. Sonst hätte man ja irgendwie auch nicht darüber nachgedacht, das hier rauszubringen. Ne?
Ich hab's gespielt. Also ich habe es jetzt zwar nicht durchgespielt, ne, weil ne, mittendrin hat es mir dann nicht gefallen. Aber, es hat mich interessiert. Aber ich kann mir beim Spielen habe ich schon gedacht, es gibt diese Gruppe. Es wird, ich glaube schon.
Ja.
Die wird wahrscheinlich nicht diesen Podcast hören. aber sie wird es geben. Deswegen will ich es jetzt gar nicht so stark verurteilen. Naja. Okay. Ich glaube, damit hätten wir es. Ne?
Okay.
Okay. Tim, hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
Ja, gerade nicht, nein.
Okay, alles klar. Ich glaube, wir haben auch alles Wichtige gesagt zu Time and Eternity. Ne?
Okay.
Okay. Liebe Freunde, dann wünsche ich dir noch einen schönen Morgen.
Ja, ich dir auch.
Und den Zuhörern natürlich auch. Und sag bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Dann, ciao.